2 Jahre ist es ungefähr her, als wir die Folge 19 zusammen mit vielen Einsatzkräften aus dem Rheingebiet aufgenommen haben über die Hochwasserkatastrophe, an die wir uns bestimmt alle noch erinnern können. Mir kommt es auch vor, als es erst gestern gewesen wäre. Und wir haben erst danach schmerzlich bemerkt, dass wir einiges tun müssen in Sachen Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Ein bisschen was hat sich bereits getan. Mhm. Louis, du bist auch wieder mit dabei?
Natürlich ist er wieder mit dabei. Ja. Mit leichter allergischer Reaktion auf Kartonstaub, aber sonst... Ja.
Auch mal eine Indikation, finde ich cool, ja. Allergische Reaktion auf Kartonstaub, also auf jeden Fall was für ein Melder, muss man mal wieder aufschreiben, ja. Ja, ich habe auch ganz viele Einsätze jetzt gerade wieder gehabt, auch mit Notärzten, und das ist wirklich, wirklich immer spannend. Was mir so aufgefallen ist, es gibt so 3 Arten von Notärzten: Chirurgen, Internisten und so Anästhesisten, und mir fällt immer wieder so ein Spruch auf, den jeder sagt, so bei Chirurgen ist es immer, es muss immer alles wegoperiert werden. Ja, da müssen sie mal ins Krankenhaus mit uns fahren, das muss wahrscheinlich operiert werden, hören Sie jetzt bloß auf zu trinken und zu essen. Ne? Und so ein Internist, der ist immer dabei und sagt dann, ja, also wir würden Sie jetzt gerne mitnehmen, und dann schauen wir halt einfach mal, wie sich das so entwickelt und was da so passiert. Ne? Und der Anästhesist ist einfach, wir müssen Sie ins Krankenhaus fahren, um Sie einem Arzt vorzustellen, fertig. Ne? Das ist immer so der Einfachste. Also das ist auch immer wieder spannend. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist, aber sehr, sehr prägsam.
Nee, ich weiß nur, Anästhesisten reden immer von der Narkose, wenn die Schmerzmedikamente geben. Ja. Die Internisten sind immer, sorry, das ist der Staub, wirklich ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kann auch nicht zu Ikea. Wenn ich von Ikea zurückkomme, komme ich wirklich mit Nasenhöhlen, alles, Nasennebenhöhlen, alles zu. Weil dieser feine Staub, der sich da absetzt, weil die Pakete da so lange stehen, das ist für mich Katastrophe.
Zustand nach Ikea, krass.
Ja, genau. Aber ja, wie fühlt es sich denn so an jetzt als frischer Notfallsanitäter?
Nicht anders als vorher, denn die Einsätze ändern sich ja nicht. Und die Urkunde habe ich immer noch nicht. Das Lagus braucht, also es ist eine Woche vergangen, 1,5 Wochen, ne? Bis da so eine Urkunde ausgestellt ist, das Führungszeugnis war es, wer weiß. Man hat mir schon richtig viel Hoffnung gemacht, dass das wahrscheinlich bis September dauern kann. Bin mal gespannt, wann ich so eine Ernennungsurkunde habe. Bis dahin nenne ich mich jetzt einfach immer nur Notsan in Ernennung, IE oder irgendwie sowas ähnliches.
Ja, GmbH in Gründung, Notsan in Erinnerung.
Genau. Nee, es ist nicht anders als sonst, aber wir können ja gleich mal danach quatschen und gucken uns heute auf jeden Fall mal den Katastrophenschutz an, ein Riesenthema an sich, und mal gucken, ob wir das in 1 Stunde so gepresst bekommen.
Yes, bis gleich.
Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint.
Ja, diese Dinger hier, die sollte man doch langsam mal ernst nehmen. Zumindest, wenn sie aufheulen. Einige kennen es ja. In der Landrettung heulen die Dinger meistens am Mittwoch oder Samstag oder so. Immer so gegen 12 Uhr oder so auf. Als Probealarm. In der Stadt guckt man sich dann schon mal verdutzt an, wenn man so ein Ding hört. Die Sirene. Ja, wurde ja auch viel abgebaut. Jetzt wieder aufgebaut. Und vor 2 Jahren hätte sie wahrscheinlich einigen auch geholfen.
Genau. Die gute alte Zivilschutz-Sirene.
Es geht um Zivil- und Katastrophenschutz. Das Ding gibt es teilweise ja noch richtig, richtig altbacken, so mit so einem Drehsirenen-Ding in Städten wie bei uns hier in Rostock zum Beispiel, auch bei euch auch, in vielen anderen Städten auch, mittlerweile so als modern, ich glaube elektronisch betriebene, mit einem elektronischen Lautsprecher wahrscheinlich, nicht mehr mit
ja, da gibt es verschiedenste Varianten, je nachdem, da gibt es auch verschiedene Hersteller. Die amerikanischen Sirenen und die chinesischen Sirenen finde ich sehr gruselig tatsächlich, wenn man die so hört. Die klingen wirklich nach Endzeitstimmung. bis vor wenigen Jahren wurde auch tatsächlich noch in meiner Heimat die Freiwillige Feuerwehr immer über Sirene alarmiert. Da wusste man also immer ganz genau, wenn die FF rausfährt.
Ist, glaube ich, auch immer noch in vielen, vielen Dörfern oder Kleinstädten so, dass
die
Sirene.
Ja, wurde dann aber irgendwann abgeschafft.
Ne? Achso, ja. Nee, ich kenne es auf jeden Fall noch. Man hört es teilweise auch am Rande von Rostock, wenn da so die einzelnen kleinen Sirenen losgehen. Manchmal auch, wenn du selbst so eine Tragehilfe anforderst, so auf dem Lande, und dann geht im Nachbarort erstmal die Sirene an, dann weißt du, okay, da kommt die Freiwillige Feuerwehr schon mal zu dir und hilft dir gleich. Dauert ein bisschen, aber das ist
vor allem, das habe ich letztens erst erfahren, habe ich bei Feuerwehrleben gesehen, dass es wohl auch noch alte Gerätehäuser gibt oder auch gab, wo du quasi hingehen konntest und diesen Knopf für die Sirene drücken konntest. Und dann wurde die Feuerwehr alarmiert.
Ja, quasi meistens außer Dienst genommen.
Aus Zeiten. wo dann wahrscheinlich kein Telefon vorhanden war oder es keine Handys gab. Da musste dann einer rennen und quasi die Feuerwehr alarmieren. Da haben sich dann bestimmt auch ab und zu mal ein paar Leute einen Spastiken draus gemacht, die dann da aus Spaß zu rufen. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
Und sich dann um die Ecke verstecken und gucken, wie viele da so angerannt kommen. Ja, wahrscheinlich immer alle. Ja, ich weiß noch, wie früher unsere Alten haben davon noch erzählt, wie die früher auch RTWs alarmiert haben per Telefon. Teilweise warst du so der coolste Typ, wenn du so mit so einem Koffertelefon, also einem riesen Koffer und ein Telefon oben dran ist, das war das Mobilfunktelefon dann quasi, beziehungsweise auch der Funk teilweise, der noch riesig war, können sich die meisten heute gar nicht mehr vorstellen, die irgendwie im Freiwilligendienst arbeiten, die den Digitalfunk vielleicht noch mitbekommen haben. Na, aber früher war das, ja, da konntest du eine RTW halt nicht über Handy oder irgendwas erreichen, sondern eben nur über einen Funk oder halt ja, warten, bis der halt wieder in der Wache ist. Ne?
Genau, die gute alte funkstille Alarmierung, hat dann die Leitstelle gesagt. Dann durfte keiner reden und dann hörte man diddelit. Ja, genau.
Die fünfte und folgende guten alten. Das waren auch Zeiten, wo man den Analogfunk noch mithören konnte, wo sich einige so einen Scanner ans Fenster gepackt haben und dann immer mitgehört haben. Oder diese immer, ja, ist aber verboten, da Frequenzen einzuspeichern. Ja. Und bei der Polizei konnten wir ja früher auch immer noch mithören. Geht ja heute alles nicht mehr. Ist alles getrennt. Die BOS, die Behörden mit Ort für Ordnung, Behörden und Organisation für Sicherheitsaufgaben. Ne? Ja, und die werden nochmal getrennt innerhalb von Polizei und eben alle anderen. Ja, da kann man
aber ist auch schön, dass wir über Katastrophenschutz und Zivilschutz reden wollen und direkt irgendwie anfangen, von guten alten Zeiten zu reden. Also als wenn das quasi so eine Uraltstaffel wäre, Uralt-Einsatzeinheiten. Da kommen wir gleich nochmal im Detail zu. Mhm. Beziehungsweise man kann eigentlich direkt anteasern, auch das ist Ländersache. Das bedeutet, wir müssten 16 Folgen machen, um jedes Bundesland einzeln abbilden zu können mit sämtlichen Problemen, die es vielleicht auch gibt mit den Konzepten, weil jedes Bundesland entwickelt auch eigene Konzepte, natürlich. Und genau, da gibt es auf jeden Fall einiges. Wir haben uns da mal NRW rausgepickt und du, glaube ich, Mecklenburg-Vorpommern.
Ein bisschen, ja, genau, reingeguckt.
Ein bisschen
genau,
zumindest.
Ja. Deswegen fangen wir auch jetzt sofort mit dem Thema quasi an und nicht erst nach der Pause, wie ihr das kennt. Also das ganze Gelaber über Rettungsdienst haben wir heute mal so ein bisschen weggelassen. Gehen wir wirklich auf Ehrenamt Katastrophenschutz raus. Und,
aber eine Geschichte wollte ich tatsächlich noch erzählen.
Na dann bitte.
Fand ich relativ lustig. Wir wurden alarmiert zu einem Rollerfahrer, der gestürzt war. Hm. Und das war irgendwie so ein großer Kreisverkehr, wo das passiert ist. Und wir kommen dahin, überall Polizei. Und der Kollege sagt schon, das sieht ja aus hier wie nach einer Verfolgungsjagd. So richtige Cobra-11-Szene, ja. Ein Auto am besten so auf dem Dach, ja. Die Polizeiautos, alles steht querbeet. Und mittendrin dann dieser Patient. Einsatzstellen sind ja immer wie so eine Zwiebel. Immer viel drumrum. Und du musst dann so Stück für Stück zum Kern der Zwiebel vorgehen. Und findest da dann den Patienten. Und der ist irgendwie abgehauen vor der Polizei, weil er hat sich in einer Kontrolle entzogen und hat sich dann in ein Auto reingecrashed und sich dabei hat er sich eingeklemmt zwischen Roller und Fahrzeug. Das bedeutet, er hatte dann das linke Bein Fritte, in Anführungsstrichen, zumindest gebrochen, frakturiert, und er hat dann von uns Tetanus Normicum bekommen. Wollte der Polizei aber nichts erzählen, wollte nicht sagen, was passiert war. Und auch nicht, wie er heißt. Und was soll man sagen? Das Ketanest hat das dann schnell geändert. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit sowas verwertbar ist, aber der fing an, was ist das für ein geiles Zeug, was sie mir hier gegeben hat? Das ist ja der Wahnsinn. Und fing dann auch der Polizei alles anzuerzählen. Die war natürlich begeistert. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist gar nicht verwertbar, diese Aussage, weil sie ja unter Drogeneinfluss entstanden ist.
Ja, also ich glaube, da würde ich auch jeder Anwalt rausholen. Ne, da kann ja auch nicht wahrheitsgemäß sein. Vielleicht hat er ja was erfunden unter Ketamin oder so. Aber das ist spannend, ja. Die erzählen einem gerne mal Sachen, wo du denkst so, ob das jetzt stimmt oder ist das eher so ein Gehirngespinst? Ja, aber ein Polizist hat mir da auch mal gesagt, das können wir nicht nehmen. Wir können es zwar vermerken, dass er sowas unter Ketamineinfluss gesagt hat, aber ob das nachher dann wirklich für die Staatsanwaltschaft oder ähnlichem reicht, schwierig. Ne? Also keine Sorge, also wir können auch die Polizei rausschicken, wenn ihr wollt, wenn wir das geben.
Um den Patienten zu schützen, ob es nicht sinnvoll wäre, zu verbieten, dem Patienten zu sagen, was man ihm an Medikamenten gibt. Also irgendwie musst du ihn ja aufklären. Mhm. Aber ich dachte mir dann, wenn er das jetzt wirklich so feiert und sich da so positiv dran erinnert, also dann könnte es ja schon durchaus sein, dass er dann denkt, oh, dann probiere ich das halt mal aus, wenn es mir angeboten wird oder so nach dem Motto. Hm. Und dann so einen Drogenabhängigen zu erschaffen, ist ja jetzt auch nicht unbedingt Ziel. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das Dormicum dazu führt, also das Midazolam, dass er dazu eine retrograden Amnesie führt, dass er sich an dieses ganze Ketamin-Ding gar nicht erinnern kann. Aber
genau, sie erinnern sich wirklich nicht mehr dran. Also sie können teilweise, ja. Es gibt Patienten, die erkannten mich nicht mal mehr. Die lagen in der Notaufnahme, 2 Stunden später kommst du mit dem nächsten Patienten rein. Die wussten nicht, warum wir sie ansprechen. Also warum wir denen sagen, wie es ihnen geht und woher wir sie kennen und sowas. Ne? Also die retrograde Amnesie kann teilweise richtig groß sein. Ne? Aber das ist ja das Gute dabei dann eben auch. Also von daher, naja, mal gucken. Aber Aufklärung gehört zu Medikamentengabe nun mal. Und wir müssen denen sagen, was es ist und vor allen Dingen, wie es wirkt. Nebenwirkung, Kontraindikation, bla bla bla. Ne? Und dementsprechend, ja, werden sie das auf jeden Fall immer wieder hören und sich vielleicht an das Ketamin erinnern, wenn sie sich daran erinnern. Die Frage ist halt auch immer, muss man immer Midazolam geben? Also wir als Notsans, ja. Ne? Und die Ärzte sollen es ja auch machen, die dissoziative Wirkung, beziehungsweise geht ja auch erst ab einer gewissen Grammatur los. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, das Gute, die Amnesie einfach. Deswegen das Midazolam immer mit rein, damit sie sich an nichts Schlechtes erinnern nachher. Wie zum Beispiel Schmerzen, weil die haben sie ja trotzdem, aber die kriegen die nicht so mit. Also sie haben sie nicht, aber manchmal merkst du schon, dass die dann sagen, ah, das tat weh und nachher können sie sich gar nicht dran erinnern. Ist also gar nicht so schlecht, ja. Das Zeug. Aber witzig, ja, plötzlich fängt er an zu labern, das Veritas-Serum, Ketamin.
Genau, das Veritas-Serum.
Herrlich, ja. Nee, wie machen wir weiter, ist die Frage genau. Also warum wir vorhin von alten Kamellen geredet haben, Katastrophenschutz ist recht alt und wurde auch irgendwann mal abgeschafft. Ich glaube, so nach der Wende, weil als der Kalte Krieg vorbei war, hat man dann beschlossen zu sagen, brauchen wir nicht mehr so viel. Warum auch? Wir haben ja keine Kriege, wir sind jetzt im Frieden, wir bauen die EU weiterhin auf, ne? Die Mauer ist gefallen, die Sowjetunion weiter zurückgezogen, es gibt nur noch Ost und West und da sollte es keinen Krieg mehr geben, auch durch NATO und was nicht alles gemacht wird. Man hat echt angefangen, hier den Katastrophenschutz, die überregionale Katastrophenhilfe zurückzubauen. Inklusive der Sirenen, ja, woraus wir dann nachher 2021 dann ja nicht mehr profitiert haben, zumindest dann in eurem Kreis, da hinten im Rheinkreis und so weiter, als die Flutkatastrophe war, wo wir es wirklich hart brauchten und in manchen Regionen wahrscheinlich auch schon früher. Und man gemerkt hat, okay, wir müssen das doch wieder aufbauen. Man hat sich nachher entschieden, EU-weit zu sagen, wenn ein Land Hilfe braucht, Katastrophenhilfe, dann kann eben der Bund das Ganze anfordern und sagen, wir brauchen jetzt Katastrophenhilfe. Ja? Und dann sind dann die EU-Mitgliedstaaten oder auch die NATO-Staaten teilweise verpflichtet, dort eben mitzuhelfen, wenn es Katastrophen gibt. Das sehen wir zum Beispiel jetzt wieder in der Ukraine, obwohl ich jetzt fragen muss, EU sind die ja nicht eingetreten, ne? Aber es gehört mit auf jeden Fall zur internationalen Hilfe. Egal wie, dazu gehören keine Kriegsprodukte oder ähnliches wie Kampfjets oder Panzer, aber eben die Hilfe für die Zivilbevölkerung. Und darum geht es ja um den Katastrophenschutz. Es soll helfen, wenn eben Infrastrukturen zusammengebrochen sind, wenn Leben, Gesundheit und diese Versorgung von Wasser, Strom, was auch immer, eben nicht mehr gewährleistet werden kann durch die Bevölkerung, dann greift eben hier das Land bzw. der Bund ein. Ne? Und ja. Das ist immer spannend auf jeden Fall, wie das so entstanden ist und wie man auch einfach beschlossen hat, das machen wir jetzt alles weg. Brauchen wir nicht mehr.
Ist in Deutschland aber tatsächlich Aufgabe der Länder und jeweils zum Beispiel in NRW dann festgelegt im BHKG, im Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz. Und da ist dann quasi auch schon vorbeugend ganz viel aufgeführt, wofür die Kreise verantwortlich sind. Wofür die Kommunen verantwortlich sind, was sie machen müssen, was sie für Alarmpläne vorhalten müssen, dass sie Alarmpläne vorhalten müssen, dass sie sich auf Sonderlagen einstellen müssen, dass sie Katastrophen verhindern müssen, also präventiv tätig werden müssen. Und der Katastrophenschutz ist tatsächlich so das Einzige mit so Blaulicht auf dem Dach, wo man sagen kann, zumindest für NRW, dass das landeseinheitlich ist. Also da ist es wirklich so, dass es gibt ja sogenannte Einsatzeinheiten, in jeder Stadt, in Aachen zum Beispiel, da war ich damals, gab es 4, ich meine in Köln gibt es auch 4 und diese Einsatzeinheiten bestehen dann immer aus verschiedenen Fahrzeugen in einer ganz bestimmten Farbe, in diesem Braunton und das sind alles Fahrzeuge des Landes, die haben auch NRW-Kennzeichen und die Fahrgestelle sind alle identisch und der komplette Aufbau ist komplett identisch, also man kann, und das ist ja wirklich dann das Sinnvolle im Katastrophenfall, könnte man auch einfach in einen anderen BKTW oder was weiß ich, einsteigen und würde sich direkt zurechtfinden. Das ist ja zumindest für den Rettungsdienst gilt das ja nicht. Wenn verschiedene Rettungswagen aus mehreren Kreisen im Rahmen eines Katastrophenfalls zusammenkommen, dann hat man genau diesen Fall nicht. Genau bei sowas hat man es aber. Und das ist dann halt wieder von starkem Vorteil. Natürlich, wenn man jetzt von NRW nach Rheinland-Pfalz fahren würde, zur Unterstützung, dann hört das wieder auf, weil Rheinland-Pfalz wahrscheinlich wesentlich anders beschafft, als es NRW tut. Aber genau, das ist so, wie Katastrophenschutz organisiert ist. Und alarmiert wird der Katastrophenschutz oder werden diese Einsatzeinheiten entsprechend über die Leitstellen. Also auch das ist ganz klar festgelegt, dass die Leitstellen Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Brandschutz, Hilfeleistung und eine Auskunftsstelle je nachdem beinhalten müssen. Das bedeutet, da gibt es keine extra... Also ihr fordert jetzt keine Einsatzeinheit an oder da gibt es irgendeine spezielle Stelle, die erst kontaktiert werden muss, sondern das wird dann quasi alarmiert im Rahmen eines Einsatzmittelvorschlages teilweise dann auch. Wenn zum Beispiel jetzt das Meldebild sagt, da ist ein Massenanfall von Verletzten, irgendwie, keine Ahnung, 20 Leute nach Säureaustritt, das ist direkt klar, dann würde man natürlich nicht nur einen RTW da hinschicken.
Gottes Willen.
aber diese Alarmschwellen, die sind noch nicht einheitlich definiert, das ist immer so eine Sache ja. für sich.
Genau, und das, diese Einheiten, kann man ja 1, 2, 3, 4, 5 kann man durchaus nennen. Es gibt weitaus mehr, aber so in den Alarmplänen drin sind auf jeden Fall, was ihr immer hören werdet, ist die SEG, die sogenannte schnelle Einsatzgruppe. Das ist eine Truppe, die innerhalb von 30 Minuten einsatzbereit, also abmarschbereit sein sollen und dann eben gerade in so Mannfällen sehr häufig eingesetzt werden. Auch da untergliedert man wieder so zwischen Sanität und oder Rettung und Betreuung. Na, aber jetzt bei so einem Säureanfall, nehmen wir den doch einfach mal, da würde die auf jeden Fall zum Tragen kommen und erstmal die rettungsdienstlichen Mittel auf jeden Fall mit unterstützen da. Nur sowohl mit Zelte, Dekontamination eventuell, dann auch durch die Feuerwehr mit einem Dekon-P oder ähnlichem und ja, dann eben die weitere Gesundheitsversorgung. Ne? Und wenn das nicht mehr ausreicht, beziehungsweise wenn es dann noch größer wird, dann geht es dann halt in die Sanitätszüge, Betreuungszüge, Versorgungszüge, Techniktruppen und was man da nicht alles hat. Und in NRW, ich habe mal gerade geguckt, ihr habt das viel schöner aufgedröselt bei euch als bei uns. Da ist es eher so ein, naja, 0815-Diagramm auf der Landesseite.
Ja, in NRW hat man da richtig Konzepte geschrieben. Das kann man nicht anders sagen.
Konzepte gibt es bei uns auch, aber es sieht einfach schicker aus, muss ich sagen. Ja, das, was du zumindest geschickt hast von der idfnrw.de Seite.
Was aber vielleicht ganz interessant ist, das wird ja geplant. Und man macht sich natürlich auch Gedanken oder hat sich darüber Gedanken gemacht im Falle eines Einsatzes, wie ist da die Patientenverteilung? Das braucht man natürlich irgendwie so Werte, damit man dann entsprechend sich überlegen kann, was muss für Personal dahin und was für Fahrzeuge. Und man plant so mit einer 40-20-40 Verteilung. Also man sagt, dass man erwartet jetzt in einer größeren Schadenslage, dass 40% akut vital bedroht sind. Sichtungskategorie Rot, 1. Mhm. Man erwartet, dass 20% gelbe Patienten sind, schwer verletzt oder erkrankt, 40% grün, also leicht verletzt erkrankt, dass Patienten ohne Überlebenschance, die sind planerisch in Kategorie 1 enthalten. Mit Toten schwarz rechnet man jetzt erstmal nicht. Also man schickt nicht direkt schon mal so planerisch 3 Leichenwagen mit, so nach dem Motto. Und genau, dann gibt es für NRW dann auch im Speziellen sogenannte Einsatzeinheiten, die Einsatzeinheit NRW. Und die enthält eine Stärke von insgesamt 33 Einsatzkräften, davon 2 Führungspersonen, 7 Unterführungspersonen, 24 Einsatzkräfte, in Summe 7. Und die werden dann wiederum aufgeteilt auf einen Führungstrupp, eine Sanitätsstaffel, 2 Krankentransportwagen, Betreuungsstaffeln, Verpflegungstrupp und Techniktrupp. Ja, das ist auch so das, was dann meist in jeder Halle steht. Also ich kenne das auch noch, dass wir dann da ein Führungskombi hatten. Dann gab es den GW Sanität, dann gab es da die KTWs, so einen riesigen Betreuungs-LKW, den Betreuungskombi, Betreuungskombi mit Anhänger, den Technikkombi mit Anhänger.
Alles.
So zumindest im Soll. Und das ist dann eine Einsatzeinheit und das gibt es dann 4-mal. Also man könnte quasi sagen, dass in jeder Stadt bei Vollalarm 4x33 Einsatzkräfte dann kommen oder erwartet würden, sagen wir es mal so, ob die dann wirklich kommen, steht jetzt sicherlich auf einem anderen Blatt.
Und das könnt ihr dann immer sehen, wenn diese Fahrzeuge Elfenbeinfarben sind, ne? So heißt die Farbe übrigens dann.
Elfenbein, dieses,
ja, nicht so braun, Elfenbein, so gelblich, okay. Was du meinst, dieses braun-gelblich, ne? Beige. Das ist halt Elfenbein, nennen sie das. Und genau, das sind dann immer diese Katastrophenschutzautos oder die eben vom Land gestellt werden. Aber wie gesagt, an den Kennzeichen erkennt man es eigentlich richtig gut, genau. Bei uns ja, in MV ist
das. Warte ganz kurz, das ist ganz wichtig zu sagen und das gilt auch für MV dann. Feuerwehrmann, das sind ehrenamtliche Kräfte alles. Ja. Und deshalb sagte ich, wird erwartet, dass so viele kommen. Genau. Das sind nicht hauptamtliche Einsatzkräfte, sondern das sind Ehrenamtler. Und deshalb ist zum Beispiel, aber das heißt deshalb, aber in der Einsatzleitung NRW ist zum Beispiel auch kein jetzt Rettungsassistent jetzt erstmal vorgesehen, sondern Rettungssanitäter, Rettungshelfer. Und ganz normale Helfer, in Anführungsstrichen Gruppenführer, und das sind alles Ehrenamtler. Und die müssen dann eben auch kommen, wenn sie alarmiert werden. Und da ist, ist natürlich dann auch so, dass die entsprechenden Lohnausgleich bekommen, weil die von der Arbeit weg müssen. Ähnlich wie bei einer freiwilligen Feuerwehr. Durch die Hilfsorganisation werden diese Einsatzeinheiten dann meist besetzt.
Richtig. Ja, also es wird auch wirklich geschrieben, dass auch übrigens nach der Flutkatastrophe hat man das nochmal gemerkt, weil auch viele nicht gekommen sind, weil sie eben vom Arbeitgeber dann gesagt haben, nee, du musst jetzt hier bleiben, aber sie können freigestellt werden. Also sind auch volljährige Schüler und so weiter und Studenten können ebenfalls vom Unterricht freigestellt werden oder eben von der Vorlesung, wenn es eben zu einer Alarmierung durch eine Leitstelle XY eben kommt. Ne, das geht, und dann gibt es auch für die Arbeitgeber ein Ausgleichszeit. Das sollten die wissen, wenn nicht, dann sollten sich die Arbeitgeber gerade am Warntag, darüber reden wir nachher nochmal, doch mal ein bisschen darüber informieren, was ist eigentlich, wenn einer meiner Mitarbeiter zu so einem Alarm rausgerufen wird, welche Rechte habe ich, welche Pflichten habe ich. Das sollte man auf jeden Fall da mal auch betrachten. Aber das ist spannend. Bei uns im AMV mit dem Aufbau ist es ähnlich. Ne? Wir haben einen Sanitätszug mit einem Zugtrupp, wir haben eine Arztgruppe, wir haben eine Sanitätstruppe und hier eben auch das Ganze in Transportkomponenten aufgeteilt, zumindest nach jetzigem Konzept. Da gibt es dann einen Sanitätszugkraftwagen, einen Arzttruppwagen, den ATW. Ganz ehrlich, den habe ich noch miterlebt. Den gibt es bei uns zum Beispiel in der Einheit gar nicht mehr. Die werden dann mit auf die RTWs oder eben auf so ein KTW mit verteilt, beziehungsweise sind dann an den sogenannten Behandlungsplätzen. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu. Den BHP 50 habt ihr ja auch. Ne? Spannendes Konzept durften wir beim G8-Gipfel schon mal testen, sowas, wie das funktioniert. Und dann gibt es noch einen Gerätewagen, GW San genannt. Mittlerweile sind das riesig geil aufgeböckte Allrad-Fahrzeuge mit 7,5 bis 10 Tonnen und dann eben noch 4 KTWs. Ne? Sowohl KTWB als auch so ein 4er-KTW, wo 4 Patientinnen raufpassen. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber ich habe sie noch gesehen von Fiat damals. Die Dinger waren richtig komisch in der Kurve, die kippten auch gerne mal um. Und jetzt halt mehr die KTW-2. Das sind dann schon, die sehen so ein bisschen aus wie ein Rettungswagen, nur eben geländetauglich, ein bisschen aufgebockter. Aber auch das ist wieder unterschiedlich zu den Ländern. Genau, also so eben bei uns aufgebaut, ja.
Grundsätzlich hast du ja schon angesprochen, gibt es da dann nochmal, zumindest auch für NRW, so diverse Unterkonzepte für den Fall eines Schadensereignisses dann, wie zum Beispiel dann den BHP B50, die Behandlungsplatzbereitschaft 50 NRW, dafür ausgelegt, 50 unverletzte Patienten zu versorgen. Oder zum Beispiel auch den BTP B500, Betreuungsplatzbereitschaft 500 NRW, entsprechend dann für 500 Patienten. Und das ist dann schon krass, wenn man sich da mal anschaut, was da für ein Personalansatz hintersteckt. Also beim Behandlungsplatz Betreuung 50 NRW reden wir da von 116 Einsatzkräften, die vor Ort sind. Da ist auch ganz genau dann durchdefiniert, wer ist, wie viele Sichtigungskategorie 1 und 4, wie viele 2 und 3, wie viele Leute sind da, was für Personal ist da, wie viele Rettungsassistenten, wie viele Ärzte, Notärzte und so weiter und so fort. Und ich habe es gerade mal durchgezählt, da sind planerisch zum Beispiel 24 Fahrzeuge kommen da. Also das geht los mit einem ELW 2, dann kommt ein KardioW, dann kommen 4 MTFs, dann kommt ein WLF mit AB Manf, dann die ganzen Einsatzeinheiten darunter und also 2 Einsatzeinheiten insgesamt. Ja. Und da sieht man dann auch, warum es denn sowas gibt wie Abrollbehälter, Manf, NRW. Also es sind ganz viele einzelne Module und Komponenten, die dann für solche Konzepte zusammengeführt werden. Und da treffen sich dann Einsatzeinheiten, so eine AB-Manf-Komponente und. Und jede Stadt hält da was vor. Also das ist schon ein riesiger Apparat, der dahinter steckt. Und da sieht man auch, dass viele Dinge gar nicht zum Spaß vorgehalten werden. Also wenn man sich jetzt fragt, ja, warum hat jetzt die Feuerwehr das und das Fahrzeug und so, das ist dann nicht irgendwie aus Spaß an der Freude, sondern tatsächlich Landesvorgabe.
Genau, richtig. Und wenn man sich so einen Behandlungsplatz mal richtig genau anguckt und die Fahrzeuge dazu, also wir haben das früher auch auf Wettbewerben trainiert, beziehungsweise auch in Realeinsätzen schon mitmachen müssen, zum Beispiel der Sandsturm A19 oder ähnliches. Da gibt es erstmal so eine Eingangssichtung. Ne? Du hast so ein Führungszelt oder einen Führungswagen, je nachdem. Dann eben eine Eingangssichtung, wo schnell gesichtet wird. Dann geht es halt in die verschiedenen Zelte, rot, grün, also rot, gelb, grün. Dann gibt es noch ein Logistikzelt. Dann gibt es noch für die Einheiten nochmal ein, zwei Zelte zum Ausruhen, Ernähren oder was. Und so BHP 50, der soll halt 50 Patienten innerhalb von einer Stunde quasi erstmal abfrühstücken, mal behandeln. Na, und das muss man sich mal vorstellen. 50 Patienten, je nach Schweregrad. Ne? Also das kommt darauf drauf an. Aber
50 Unverletzte. Soll er
Patienten.
Nee, genau, Versorgung von 50 Patienten in einer Stunde.
Genau, ja. Richtig. Ne?
Und genau, bei 500 sind es 500 Unverletzte. So.
Ja, genau, so war das. Und, aber das muss man sich trotzdem mal vorstellen. 50 in einer Stunde, wenn ihr euch mal vorstellt, wie lange ihr so im Krankenhaus seid, im RTW versorgt werdet, teilweise dauert das ja auch manchmal so eine Viertel, halbe Stunde und dann kommt ihr erst ins Krankenhaus und die machen das aber innerhalb von einer Stunde, zack, zack, Schnellversorgung und dann geht es schon weiter mit der Logistik ab ins Krankenhaus. Oder, ne? Und auch die Krankenhäuser sind auf solche Manns vorbereitet. Das werdet ihr vielleicht schon mal gesehen haben. Wenn ihr in so eine Notaufnahme reinkommt, seht ihr oft, wenn die Krankenhäuser dafür ausgestattet sind, rote, gelbe Linien, Punkte, was auch immer. Und grüne, bei uns zum Beispiel steht auch ganz doll in der Notaufnahme jetzt in der Uniklinik überall MANF und dann eben mit der jeweiligen hinterlegten Farbe, wo die meisten Patienten auch mal fragen, was heißt denn eigentlich MANV? Was da ist? Wo werde ich hier gerade hingebracht? Und das ist für den Bereich, haben auch die Kliniken ihre Konzepte und werden dann angefragt, wie viel Kapazität eben sie haben oder auch freimachen können.
Wobei, aus meiner Sicht, also da finden ja auch extrem viele Übungen statt. Mhm. Die Übungen wirken auf mich aber immer wie so, lasst uns mal ein bisschen testen. Aber selten wird aus meiner Sicht ein Learning daraus gezogen, das wirklich einen Effekt hat. Also dass man wirklich so am Ende sagen kann, das war Katastrophe, das war ja völliger Kram und das war ja so und so. Aber es ist irgendwie dann nicht so, dass man jetzt dann über mehrwöchige Meetings das komplett auseinandernimmt und überlegt, was können wir denn jetzt ganz konkret dann in der Notaufnahme anders machen oder was können wir anders strukturieren, sondern es wirkt dann so, wir haben es jetzt alle mal gemacht so und dann sind wir nicht mehr ganz so unvorbereitet, stimmt natürlich, aber ja, da ist sicherlich auch noch ein bisschen Ausbaupotenzial.
Auch vor allem interdisziplinäres Learning, also nicht nur, dass die Einheiten das einzeln für sich machen und sagen, ja, war ja ganz gut oder das hat mir nicht gefallen, sondern dass man auch untereinander sagt, also hey Freunde, wir sind hier mit den RTWs rangefahren, haben keine Fischgrätenaufstellung machen können, weil hier ist zu wenig Platz, da müsst ihr echt was ändern oder ähnliches. Ne? Also da
ändert mal das mit dem Platz.
Ja, das also tatsächlich, sein, ja. Ein paar Kliniken haben bei uns ja auch draus gelernt, die haben zum Beispiel dann auch ein Tor eingebaut, wo man dann eben ab An- und Abfahrt machen kann, ohne sich gegenseitig im Weg zu stehen. Also da ist schon einiges dahinter. Aber so ein richtiges, eine richtige Katastrophe mit 50 Verletzten, wo man auch mal mit 50 hinkommt. Wir hatten nochmal einen Terrormanf jetzt in letzter Zeit mal geübt. Das ja war auch wieder so vorgeplant alles. Und alle standen schon bereit und waren nicht erst auf, ne, zu Hause auf Abruf, sodass man quasi ja gewisse Zeiten verkürzt hat. Aber einfach mal wirklich gucken, wie ist denn die Alarmierungszeit? Wie lange brauchen meine Helfer wirklich, bis sie da sind? Bis man hier die Stadthalle dann aufgeschlossen hat und geguckt hat, da einen Mann BHP einzurichten oder ähnliches. Das fehlt mir leider immer gerne mal so ein bisschen unangekündigt.
Ja, ist natürlich auch schwierig dann irgendwie, wenn man sagt, man plant eine Riesenübung und am Ende kommt keiner. Aber grundsätzlich aber so eine Einsatzeinheit in NRW, die soll 25 Patienten erst versorgen können, der Kategorien 2 und 3. Und 250 Unverletzte für 4 Stunden dann auch versorgen, betreuen können, nicht versorgen, sondern betreuen, sind ja unverletzt. Und in NRW zum Beispiel gibt es so ganz verschiedene Eskalationsstufen und Vorlaufzeiten. Also es gibt ja dann auch nochmal SEGs, sogenannte Schnelleinsatzgruppen, und dafür ist dann quasi auch definiert, wie lange die brauchen. Die haben eine Vorlaufzeit von 30 Minuten. Da unterscheidet man nochmal zwischen SEG SAN und SEG BT, also Betreuung, Sondereinsatz, Schnelleinsatzgruppe Sanität, Schnelleinsatzgruppe Betreuung. Und die haben natürlich auch alle verschiedene Aufgaben. Die Schnelleinsatzgruppe Sanität zum Beispiel soll wirklich dann Patienten erst versorgen können. Die Schnelleinsatzgruppe Betreuung also wiederum soll 100 unverletzte Patienten betreuen. Und das, was ich so am geläufigsten kenne eigentlich, ist der ÜMANF-S. Kennt ihr, glaube ich, gar nicht. Das ist der überörtliche Massenanfall von Verletztenkomponente, die Soforthilfe, die jeder Rettungsdienstbereich stellen kann. Und das ist dann hier so, das wird explizit angefordert. Und dann steht da, keine Ahnung, auf dem Melder ÜMANF-S in Leverkusen oder was weiß ich. Und dann fahren direkt von den nächsten Wachen ein Notarzt-Einsatzfahrzeug, 2 Rettungswagen und ein Krankentransportwagen los. Also direkt, die haben keine Vorlaufzeit und die sind dann schon direkt da. Mhm. Das ist so das, was man so am meisten kennt eigentlich. Dann den Patiententransportzug 10. Weiß ich gar nicht, ob
auch sehr individuell,
ihr den auch habt.
Ne? Ja, sehr, sehr, sehr individuell. Also ja, also für
NRW soll jetzt 10 Patienten transportieren können. Mhm. Das ist dann meist so eine Geschichte, Vorlaufzeit eine Stunde, wenn es dann darum geht, dass irgendwie, keine Ahnung, Krankenhaus muss spontan evakuiert werden oder da ist irgendwas passiert, dann kommt dieser Patiententransportzug 10. Das sind dann 1, 2, 3, 4 RTWs, 4 KTWs plus ein Führungsfahrzeug. Und das gab es zum Beispiel dann auch während der Flutkatastrophe, da wurde dann explizit ein PTC 10 angefordert. Und es gibt auch sogenannte PTC 10 Bereitschaften, wenn irgendwas ist, wie zum Beispiel Rock am Ring, dass man für den Fall des Falles, Fall der Fälle direkt intervenieren könnte. Und diese ganz großen Konzepte sind dann eben dieser BAB B50 oder BTPB, wer auch immer sich sowas ausgedacht hat, an kurz abkürzen, 500, wo dann auch wirklich die Einsatzeinheiten zum Zuge kommen. Also man kann nicht sagen, die Einsatzeinheiten kommen dann auch wirklich erst, wenn es ums Eingemachte geht. Und aus meiner Sicht aber immer sehr schwierig, schon immer gewesen, das ist rein persönliche Erfahrung, weil es irgendwie immer so gewirkt hat auf mich, dass man sehr zurückhaltend war, die Einsatzeinheit zu alarmieren. Zumindest hat man sich seitens der Einsatzeinheit immer darüber beklagt, dass man nie alarmiert wurde, weil man sich dachte, okay, für so wenig alarmieren lieber nicht, da schicken wir lieber 10 RTWs. Und dann, ja gut, jetzt haben wir wirklich was am Laufen, das dauert ja Ewigkeiten, bis die da sind, so nach dem Motto. Weil das, ich hatte den Eindruck, das ist immer schwierig, da einen Kompromiss zu finden.
Ja.
Und ja,
genau.
Das sieht man also nicht allzu häufig tatsächlich, dass Einsatzeinheiten alarmiert werden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist,
ja.
Aber hier eher bei Bombenentschärfung, so der Klassiker.
Genau, da,
aber
da
so gibt es
auf jeden
jetzt.
Fall. Was wir gerne mal haben, ist bei Hochhausbränden oder ähnliches, dass da sowohl die Einsatzeinheiten, nicht nur SEG, eventuell auch der Betreuungszug mit rausgeht, als auch eben Busse der örtlichen Verkehrsbetriebe dann eben mit eingebunden werden. Das ist dann quasi unser PDB 10, also wo dann einfach Leute mit in den Bus gepackt werden. Vielleicht auch da die Grünen zumindest erst versorgt werden. Das gibt es dann da. Und wir haben gerade bei Großveranstaltungen gibt es ja auch immer Einsatzkonzepte, die dann intern rausgesendet werden vom Brandschutz- und Rettungsamt an alle Rettungswachen, aber eben auch Organisationen. Und da stehen dann so eine Wörter drin, wie zum Beispiel der SEG-Container. Wir haben so einen, auch einen Abrollcontainer, wird dann eben ab so und so viel Uhr einsatzbereit hingestellt. Welche Dienste, da werden auch gewisse Dienste, B-Dienste, LNA, Orgel, also leitende Notarzt und organisatorische Leiter, Rettungsdienste und sowas werden dann alle mit nochmal benannt, beziehungsweise gibt es nochmal extra Schichten. Manchmal wird sogar ein separates NEF nochmal raufgepackt und so weiter. Und natürlich nochmal daran erinnert, wer ist denn im Katastrophenschutz oder bei der SEG zum Beispiel Ansprechpartner. Ne? Also das wird dann auch teilweise mitgeteilt, dass wenn die Rettungswagen dort dann hinfahren müssen auf so einem BHP oder in dieses Gebiet, hier auch die jeweiligen Ansprechpartner gleich vor Ort sind, und das muss natürlich dann auch mit gewusst werden. Also gerade so bei Großveranstaltungen sind die da auch immer bereit, dass irgendetwas passieren könnte. Ne? Wenn man so mit 10, 20, 30 oder mehr tausende Leuten da arbeitet, kann das eben sein. Rock am Ring ist ja immer auch mal ein gutes Beispiel. Wacken jetzt zum Beispiel auch. Ne?
Genau, das sind dann so die klassischen Szenarien. In der Großstadt, wie gesagt, bemerke ich da eher eine Zurückhaltung. Da denkt man sich lieber, okay, wir machen es lieber selbst, so nach dem Motto. Also wenn jetzt hier 20 Kreisgas austritt, wir haben 20 Verletzten, wo man ja sagen könnte, okay, das wäre schon eine Grenze, dass man sagen könnte, eine Einsatzeinheit könnte man alarmieren, weil die könnte ja. Mhm. Würde man, glaube ich, das lieber alleine machen, anstatt dass man jetzt eine Einsatzeinheit alarmiert. Was natürlich schade ist für die Ehrenamtler, die kommen und trainieren Woche für Woche und dann irgendwie nicht alarmiert werden, wenn es ums Eingemachte geht. Und dann irgendwie die Bombenentschärfung ist halt irgendwann auch Standard. Auch wenn es dann schön ist, mal da hinzufahren. Die kommen natürlich dann aber auch zu so Geschichten zum Zug. Und da sind wir wieder bei der letzten Folge, die so Sanitätsdienstsachen anbelangt. Unfallhilfstellen etc. Das bedeutet, man ist dann, so Katastrophenschutz ist so, glaube ich, zwar so das der Grund, warum man da ist, aber von der Einsatzvielfalt so der geringste Anteil. Hauptsächlich ist man ja dann eingesetzt bei Sanitätsdiensten und Absicherung, also Vorbeugung in Anführungsstrichen. Und ja, bevor wir da weiter drüber sprechen, würde ich sagen, können wir uns mal eine kleine Pause verabschieden. Dann kann ich mir nämlich auch mal die Nase putzen.
Vom Ikea-Staub erstmal
ja,
erholen
schlimm.
Und dann hören wir uns gleich frisch geputzt und durchatmend weiter. So, hast du den Staub entfernt aus der Nase, aus den Histaminblocker genommen?
Ja, ich habe es versucht. Ich gucke mal, wie lange es hält.
Stell mir so richtig vor, Schatz, wir können nicht in die Ikea, ich muss erst noch die Tabletten nehmen, Histaminblocker. Nimm den EpiPen mit, dieser Stau von den Kartons. Ja, heb den nicht so doll an. So stelle ich mir das bei dir vor mit Ikea, ja.
Ja, wir haben also, ja jetzt aber viel über Einsatzeinheiten gesprochen. Und es ist ja nicht alles Gold, was glänzt.
Nein.
Und so gibt es eine Masterarbeit vom lieben Jens, der quasi dieses Konzept mal auseinandergenommen hat und auch so ein bisschen Kritik hat,
ja,
an dem Konzept der überörtlichen Hilfeleistung.
Jens von den Bergen, ne? Ja. Der hat da einiges geschrieben und natürlich ist es im Katastrophenschutz, ich habe es auch selbst erlebt, bin selbst auch im Katastrophenschutz, wirklich nicht immer alles toll. Also die Ausstattung hat mittlerweile zugenommen, es wurden viele, also in vielen Bundesländern mittlerweile Fahrzeuge, neue Fahrzeuge ausgerollt, aber ich kann mich noch erinnern, dieser ATW, von dem ich rede, da müsst ihr mal eingeben im Internet, ATW, das ist wirklich interessant, dieses Fahrzeug, das ist wirklich sehr, sehr altbacken, ne? Und war auch wirklich noch, die ist wirklich in die Jahre gekommen, auf jeden Fall. Manche fahren damit auch noch rum. Bei manchen Einheiten gibt es das noch, aber die Länder haben es mittlerweile geschafft, sich da einiges Neues anzuschaffen. Nichtsdestotrotz fehlt es eben auch an Leuten und Helfern. Ne? Früher, im Kriegsfall, gab es da richtig viele Freiwillige, aber alternde Bevölkerung, die jungen Leute haben andere Präferenzen. Für uns ist ja quasi Krieg und Katastrophe gar nicht so nahbar gewesen, außer halt bis 2021. Und ja, da auch Nachwuchs zu finden, ist immer ein bisschen schwierig. Und eins hast du schon angesprochen, die Alarmierung, Katastrophenschutz, auch immer, naja, eher dürftig, bis man da auf den Knopf drückt. Was sagt denn der
Jens
dazu? Wollen
wir eigentlich darauf eingehen, was der Jens kritisiert
hat? Ja, auf jeden Fall.
Ah, okay. Ja, lustigerweise, Jens von den Bergen, so schließt sich dann mal wieder der Kreis, ist nämlich mein ehemaliger Zugführer tatsächlich sogar, Zugführer in Aachen über Jahre gewesen, kennt so mit Einsatzeinheiten, hat an der RWTH studiert und hat sich so ein bisschen damit beschäftigt und das Konzept auseinandergenommen und ja, sagt er, das Konzept der überörtlichen Hilfe kennt drei Einsatzmöglichkeiten, eine Einsatzeinheit, Behandlungsplatz 50, also Bereitschaft aus zweimal Einsatzeinheit plus Ergänzung und dann Betreuungsplatz 500, Bereitschaft aus zwei Einsatzeinheiten. Und er sagt halt, für lokale oder nachbarschaftliche Einsätze ist das Landeskonzept zu grob und nicht granular genug. Die Gruppen Sanität und Betreuung sind einzeln abforderbar. Und das ist eine Kritik, die er übt, dass du wirklich nur diese Gruppen abfordern kannst. Du kannst nicht sagen, ich will jetzt, keine Ahnung, nur den ein bestimmtes Fahrzeug haben, wie zum Beispiel den was ist denn hier, wie heißt denn das?
HTW2.
GW Redmat.
GW-SAN-Fahrzeugen.
GW-SAN, genau. Das ist nämlich das Paradoxe, dass viele Feuerwehren sich einen GW-SAN anschaffen, obwohl die Einsatzeinheiten alle einen GW-SAN haben.
Ja,
also dass vier so GW-SANs rumstehen, die Feuerwehr macht sich aber einen eigenen. Und das Problem ist, das kritisiert er halt eben, du kannst halt nicht diesen einzelnen GW-SAN anfordern, sondern du musst deine ganze sanitätsschnelle Einsatzgruppe anfordern. Und das wäre halt, so vergleicht er das, insbesondere bei kleinen Einsätzen, als wenn dann ein Löschzug zum Papierkorb ranfahren würde. Also es ist viel zu viel. Und in dem Zuge kritisiert er eben auch oder sagt, dass die Einsatzeinheiten schneller und agiler werden müssen. Anhänger sollte man canceln, damit sie eben auch rudimentär geländefähig werden. Und eine Kritik, und das habe ich damals auch live mitbekommen, ist halt, dass das Konzept Einsatzeinheit in NRW lediglich ein Führungskombi vorsieht. Das weiß aber jetzt jeder, dass bei großen Einsatzlagen du irgendwie ein oder zwei Einsatzeinheiten nicht mehr mit einem einzelnen Vito, Mercedes Vito, steuern kannst, sondern du brauchst ein ELW wirklich. Und das ist dann so ein Punkt, da müssen die Hilfsorganisationen dann wirklich selber hingehen und sagen, okay, Landeskonzept hin oder her, aber wir halten dann ein ELW für sinnvoller und müssen sich den aber selber kaufen. Die bekommen da vom Land nichts für. Und das ist natürlich dann auch immer so eine Geschichte dann, ne? Wenn man da selbst sein Geld investieren muss, damit man es aber dem Personal einfacher macht am Ende des Tages. Er sagt aber auch, dass zumindest die Sanitätsgruppe gut aufgestellt ist, auch wenn es keine taktischen Verbandsmittel gibt, was ich gar nicht wusste. So keine Israeli-Bandages oder so haben die einfach nicht.
Schwierig, ja. Nee, tatsächlich nicht. Es gibt nur so einen Behandlungskoffer, der so aufgestellt werden kann, aber da sind sowas, so eine Sachen nicht drin und du musst es auch aufstellen und ein Zelt bauen und so weiter, ja. Genau. Und er sagt ja auch, dass es zum Beispiel ein geländegängiges Rettungsmittel gibt. Das gibt es tatsächlich. Infektionsrettungsmittel werden eher nicht so ganz vorgehalten davon. Also habe ich jetzt auch noch nie so richtig gesehen. Und jetzt mittlerweile in der Medical Task Force, kommen wir nachher nochmal zu, gibt es sie, aber sonst nicht nicht angedacht, die Feldrolltrage. Ne? Also sind so einachsige Rolltragen, womit du dann die Tragen umherfahren kannst, auf auch unwegsamen Gelände. Bisher ist es nur vorgesehen, dass man eben diese Klapptragen hat und die Sanitäter die Patienten umhertragen. Teilweise über lange Strecken, das geht echt aufs Kreuz.
Was ich krass fand, das hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Also er sagt, die Gruppe Betreuung ist zu groß, bestimmt aus 15 Einsatzkräften. Man sollte die aufteilen in Betreuung und Verpflegung. Denn das muss man sich ja auch vor Augen führen, was da für ein Apparat hinsteckt. Wenn du da irgendwie 2, 3 Einsatzeinheiten hast, die Leute müssen ja auch alle essen. Dann gibt es auch Kalorienvorgaben, dann brauchst du wieder eine Verpflegungskomponente und. Und was ich aber interessant fand, ist, er sagte, dass die Betreuungs-LKW nur teilweise mit Beladung ausgestattet sind. Also bei 88 von 241 Fahrzeugen gibt es einfach keine technische Beladung. Wie auch immer das jetzt zustande kommt.
Also wir müssen ja sagen, er bewertet jetzt NRW. Ne? Nicht, dass einige da aus Baden-Württemberg sagen, also bei uns ist es alles anders. Ne? Genau. Aber spannend, ja. Krass, dass das so, könnt ihr mal irgendwo reinschreiben oder unterschreiben, ob das bei euch auch so ist. 88 von 241, das ist ja wenig. Also wirklich wenig.
Ja, ich frage mich jetzt, da würde mich auch mal interessieren, ob man das macht, um Kosten zu sparen. Mhm. Interessant, ne? Warum man einfach das manchmal, Fahrzeug leer ausliefert?
Nee, nicht unbedingt, aber man nutzt es teilweise auch an anderen Sachen, weil wir ja auch ganz böserweise sagen müssen, dass der Cutschutz auch oder die Bereitschaften eben auch gewisses Material für ja, Events und KKG dann eben nutzt, also für Sanitätsabsicherung und da wird dann mal hier mal was weggenommen und da mal was weggenommen, da wird es jetzt bestimmt wieder böse E-Mails geben, nein, das machen wir gar nicht, aber es ist doch wirklich so in der Praxis, ne, dass da Material auch genutzt werden kann für andere Sachen, aber dann eben vorgehalten werden muss für den Cut-Fall. Und deswegen wird das wahrscheinlich immer mal runtergenommen.
Man merkt halt aber auch, dass er halt Einsatzeinheitler durch und durch ist, ne? Weil er schlägt halt auch vor Gelände PTZ, Infektionstransportgruppe 5, PSNV Zug 25, betroffenen Transportzug 50, Logistik- und Versorgungszug, Nutzlast 25 Tonnen, Information, Warnung der Bevölkerungszug. Also er hat sich da extrem viel Gedanken gemacht, was auch gut ist. Und man merkt so, ich bin ja immer so Thema Berufsretter und er ist so Richtung Berufseinsatzeinheit. Also er kämpft quasi dafür, dass auch die Einsatzeinheit so ihr eigenes Universum bekommen. Und ich denke auf jeden Fall, dass das sinnvoll ist, weil ich meine, was machen wir gerade im Krankenhausentlastungsgesetz? Wir spezialisieren uns und ich finde eine Spezialisierung auch immer sinnvoll. Also ein PSNV-Zug ist ja eine starke Spezialisierung. Eine Infektionstransportgruppe ist eine Spezialisierung. Ja. Und ich denke auch, dass man viel mehr Spezialisierung braucht und viel mehr weggehen muss von diesem, ach, wir machen einfach alles. Hier hast du einfach eine Einsatzeinheit, guckt einfach, was er macht damit. Also da stimme ich ihm schon zu. Da hat er sich sehr viele Gedanken gemacht, die wahrscheinlich seiner Zeit, 2021 hat er das jetzt geschrieben, ich habe die Masterarbeit schon was früher veröffentlicht, seiner Zeit aber weit voraus sind. Also
ich habe mich auch gefragt bei uns im Cutschutz, warum wir solche Fahrzeuge auf einmal bekommen. Ne? Man macht ja so seinen Einsatzdienste, macht man auch so seine Übungen, denkt sich so, oh, jetzt noch ein neuer KTW wäre noch ganz toll und so weiter, aber davon hatten wir wahrscheinlich schon genug. Und dann kommen eben diese Konzepte und plötzlich steht da ein LKW mit Technik und Logistik. Und dann fragst du ja, warum? Ne? Haben wir doch vorher nie gebraucht, wir haben sonst unsere Lampen immer reingehangen. Ja, aber es gehört mit bei uns auch zu den Konzepten dazu. Da kam dann plötzlich auch noch ein Wassercontainer, also ein Wassertank mit dazu als Anhänger, der hier genutzt wurde, wo wir dachten, okay, ja, haben wir vorher nicht gebraucht, aber jetzt steht halt einer da. Genauso wie ein Stromerzeuger. Also das alles plötzlich in unsere Hallen reingepfercht und reingestopft, muss man fast schon sagen. Die Halle ist nämlich viel zu klein, wird aber gerade neu gebaut. Bei uns zumindest in Rostock jetzt hier. Und das sieht man dann eben auch bei anderen Sachen. Motorradtrupps, die teilweise aus dem Boden gestampft werden. Drohnenstaffeln, die auf einmal alle da sind. Klar, Drohnen gibt es jetzt auch noch nicht so lange, aber die tun sich eben auch auf. Und teilweise wird aber auch von Leitstellen oder Rettungsdienst auch gar nicht gewusst, was es dann alles so gibt. Du hast es ja gerade schon bezeichnet. Und dementsprechend wahrscheinlich auch selten alarmiert, weil man eben nicht weiß, Mensch, da gibt es Einheiten, die das können.
Das Problem ist aus meiner Sicht auch, und ich glaube, das ist das Hauptproblem, warum es Einsatzeinheiten so schwer haben, ist halt einfach diese Vorlaufzeit. Man weiß nicht, wann, wie schnell habe ich was. Und ich glaube, das ist echt ein Riesenproblem. Und das ist auch der Grund, warum die Feuerwehren oder Berufsfeuerwehren alle ihr Paralleluniversum schaffen, weil die haben das alles auch nochmal selber so auf dem Hof stehen, ja, irgendwie. Ja. Weil die halt sagen, okay, wenn wir es haben, dann wissen wir halt, wir können es direkt irgendwie besetzen. wir brauchen es jetzt. Und das ist, glaube ich, so der einzige Punkt, wo man schauen müsste, wie man den eigentlich angegangen bekommt, was dann aber auch effizienter werden würde oder zu mehr Effizienz führen würde, weil man dann bei der seitens der Feuerwehr Sachen abbauen könnte oder nicht alles parallel beschaffen müsste, dass man halt schaut, okay, wie schafft man das, dass man schneller wird vom Personal her. Ich meine, die Leute machen es ehrenamtlich, die kommen von zu Hause, das ist klar. Aber es ist halt, glaube ich, so das Hauptding, warum da so eine Zurückhaltung in der Alarmierung herrscht. Ich weiß nicht, in Wien zum Beispiel, da hast du ja auch diese SEG, die ist ja wirklich auch hauptamtlich besetzt. Ich weiß nicht, ob man über sowas, über so Rufbereitschaften arbeiten könnte, wo man weiß, okay, die sind wirklich in 15 Minuten da. Ja,
also schwierig. Wir, ne? Mal wieder aus unserem jetzt hier geredet. Wir nutzen ja jetzt die Vera, wo wir auch eingeben können, wie lange wir brauchen, um dort zu sein. Und wenn es dann eben einen Anruf gibt oder die Alarmierung unserer Kreisbereitschaftsleitung in diesem Fall, die dann eben sagen können, also ich kann mit in 15 bis 20 Minuten mit so und so viel Einheiten oder so vielen Leuten schon vor Ort sein, sehen auch die ganzen Befähigungen, die wir haben oder Ausbildungen, aber das ist durchaus möglich. Das ist jetzt eine offene Frage. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass hier eventuell Kosten mit reinkommen. Also, denn das Land möchte dann ja von der Stadt, wenn so eine Einheit alarmiert wird oder von der Kommune, dann natürlich auch bestimmt Geld haben. Ich weiß nicht, das ist jetzt wirklich eine Frage. Und muss, um sowas zu alarmieren, immer der Katastrophenschutz ausgerufen werden oder der Katastrophenfall?
Nee,
weiß ich nicht. Nee. Eigentlich nicht, ne? Für den Bevölkerungsschutz an sich. Es geht ja immer nur darum, die Ressourcen sind nicht mehr ausreichend und dementsprechend müssen wir etwas nutzen jetzt von diesen ländlichen.
Ich meine, es kann natürlich schon sein, in der Großstadt, wenn du überlegst, wie oft hier eine Lage ist, wo du sagen könntest, okay, da können sie genauso gut einen Einsatzeinheit hinschicken. Ich könnte mir auch vorstellen natürlich, dass dann immer die Arbeitgeber sagen, hör mal, du bist ja mehr unterwegs, als dass du hier hilfst, in Anführungsstrichen, wobei jetzt so oft dann auch nicht, aber ja. Das wäre natürlich mal interessant, was da so Hemmnisse sein könnten. Genau. Spannend.
Das ist auf jeden Fall spannend. Und vor allen Dingen, was wir jetzt ja dann gesehen haben, ist, was passiert eigentlich, wenn es so eine große Katastrophe ist, dass die Landesressourcen nicht mal mehr ausreichen. Ne? Dann holt man sich natürlich Einheiten aus anderen Ländern. Aber an sich ist ja Katastrophenschutz erstmal die Ländersache. Und dafür hat der Bund dann auch gesagt, nee, also da müssen wir jetzt was machen. Und 2009 schon, vor der Flutkatastrophe entstanden, hat man dann ja die sogenannten Medical Task Forces entwickelt und auch die Schutzstufen entwickelt, indem man dann einschätzt, wie stark ist denn der Schutz jetzt hier belastet. Eben, ne? Von 1 bis 4 geht das Ganze. Und ab der Schutzstufe 4 können eben andere Einheiten mittels von Medical Task Force Forces, das sind nochmal andere Einheiten, die sind dann auch meistens weiß und nicht Elfenbein, eben mit eingesetzt werden. Das sind also nochmal abgekapselt vom Katschutz Einheiten, die eben nicht im Katastrophengebiet gerade sind, sondern eben außerhalb und dann mit dazu geholt werden können, um beispielsweise Sanitätsdienste, Logistik und so weiter zu unterstützen. Da gibt es auch verschiedene Konzepte, wäre jetzt aber viel zu riesig, das nochmal aufzudröseln, zumal das Ganze noch in der Entwicklung ist. Die sind noch nicht ganz komplett ausgestattet, aber hier hat man neue Gerätewagen entwickelt, übrigens jetzt auch mit diesen Fahrtragen, hat dort auch KTWs mit rein entwickelt, da gibt es dann auch Dekons, Dekonstrecken und so weiter. Also ein ganz interessantes Konzept. Ich war auch mal eine Zeit lang mit drinne, bin dann aber auch aus Zeitgründen mit rausgegangen und da hat man wirklich versucht, nochmal das Konzept Katastrophenschutz ein bisschen zu erweitern und das Ganze auch auf Krankenhäuser zum Beispiel zu münzen, nämlich auf Notaufnahmen, dort auch eine MTF hinzuschicken, um zum Beispiel Triage vor der Notaufnahme zu machen oder aber auch mit zu versorgen. Also kann man sich auf jeden Fall mal mit angucken auf der Bundesseite. Die heißt übrigens bkk.bund.de. Da wird auch ganz viel informiert. Ne?
BKK oder BBK?
BBK, Entschuldigung, nicht BKK. BKK ist die Krankenkasse, ja. Genau.
Ja, schön. Schön.
Werbung gemacht. BBK.
Aber schön, dass sich die BKK auch damit auseinandersetzt, genau. Mit dem Katastrophenschutz. Ja.
Am 14. September wird es wieder den bundesweiten Warntag geben. Das heißt, da werden eure Handys wieder klingeln, da werden die Sirenen wieder ertönen um wahrscheinlich 11 Uhr. Und dann gibt es auch Entwarnung geben und natürlich Radio, Fernsehen und so weiter werden alle dazu einladen, sich ein bisschen über Bund und Bevölkerungsschutz, Bevölkerungskatastrophenschutz zu informieren. Und auch ihr seid natürlich immer angehalten, euch mal zu informieren. Was sollte ich zu Hause haben? Ne? Konserven, KKG. Ich habe zum Beispiel tatsächlich unten bei uns zwei Rucksäcke für uns, die so ein bisschen ausgestattet sind mit dem Nötigsten, was man so brauchen könnte. Für den Fall der Fälle. Ne? Und meine Eltern gehen also teilweise sogar noch ein bisschen weiter. Die haben sogar ein Aggregat und alles in ihrem Keller. Also ganz spannende Sache. Aber da muss jeder sehen, wie er selbst eben sich da ein bisschen versorgen kann. Und man hat ja 2022, glaube ich, das erste Mal den bundesweiten Warntag gemacht. Müsste ich jetzt selbst mal nachgucken. Ja? Wo dann auch Cell Broadcast das erste Mal ins Gerede kam. Mhm. Wo man gemerkt hat, dass Nina nicht überall funktioniert. Ja, also so gewisse Warn-Apps nicht überall auslösen. Man hat das auch ausgewertet, man hat eine repräsentative Umfrage dort gemacht, man hat festgestellt, ich weiß nicht, ob das vorgeschoben ist, aber dass 1,2 Millionen von 14,2 Millionen Nutzern von Warn-Apps eben teilweise ihren Live-Standort nicht mit aktiviert haben, also quasi das Geofencing oder eben auch keinen Ort abonniert haben. Also wenn ihr so eine Apps habt, dann solltet ihr zumindest irgendwo mal sagen, für welche Orte ihr eine Warnung bekommen sollt und dass ihr vielleicht für den Ort, in dem ihr aktuell seid, auch gerne Warnungen erhalten wollt, weil nur dann geht es. Und manche Handys wollen dann auch noch Berechtigung haben, um Benachrichtigungen überhaupt zu bekommen. Ne? Ich weiß, beim iPhone zum Beispiel heißt es, glaube ich, kritische Benachrichtigung. Das heißt, das sind Benachrichtigungen, die kommen trotzdem durch, auch wenn du auf nicht stören drückst oder ähnliches. Ne? Ansonsten müsst ihr euch halt an die örtlichen Gegebenheiten halten. Also entweder kriegt ihr so einen Cell-Broadcast-Alarm, den könnt ihr auch, soweit ich weiß, nicht ausstellen. Was ihr ausstellen könnt, sind diese Testalarme. Ja, kann man an einem Telefon sagen, ich will diese Testalarmierung einfach nicht haben. Na, aber die richtigen Cell-Broadcast-Sachen, die gibt es auf jeden Fall. Und haben auch die meisten wirklich erreicht. Na, also laut Statistik ist einiges drin.
Die jeweiligen, das Personal wird tatsächlich nicht über Cell-Broadcast alarmiert, sondern da gibt es tatsächlich so Apps. Ich nenne jetzt hier keine Marke, aber da gibt es so eine App. Und da kann man dann quasi das Personal hinterlegen und dann wird das Personal darüber hinterlegt. Also dann heißt, man hat meist, oder haben die alle einen Melder?
Nee, bei uns nicht zumindest.
Nee, ich glaube, meist hat einer einen Melder, der wird dann wirklich über die Leitstelle alarmiert oder angerufen und der löst dann halt diesen Gruppenalarm aus. Genau. Und dann bekommt es entsprechend alle mit. Und genau. Ich habe gehört, bei der Polizei oder bei Spezialeinheiten ist das so, dass es da so eine Meldekette gibt. Da wird einer angerufen, der ruft den nächsten an und so weiter und so fort.
Genau. Ne, und das läuft dann auch tatsächlich ganz gut. Manche haben auch irgendwelche Gruppen auf irgendwelchen Social Media, die dann was machen, ist aber auch nicht immer wie ich. Ne? Also sollte man nicht, sich nicht immer drauf verlassen. Anrufen, Meldekette ist immer sehr gut. Übrigens auch für die Zivilbevölkerung, ne? Sich gegenseitig mal
Stille informieren. Stille Post, da wird dann auf einmal da aus der einfachen Geiselnahme wird dann Terrorakt. Stille Post, ja, genau. Weil es einer immer krasser weitergibt.
Das ist noch das Nächste. Bei so einem Terrormann zum Beispiel gibt es ja auch leider Konzepte, wo gewisse Mobilmasten dann abgestellt werden. Ne? Dementsprechend ist es wichtig, auch immer mal irgendwo ein Radio in der Nähe zu finden, weil darüber kann weiterhin gewarnt werden, über die Radiostation. Die sind verpflichtet, das zu tun. Also da muss immer irgendjemand da sein, der dann was einspielen kann oder einreden kann. Werdet ihr auch am Warntag sehen. Das, was am meisten natürlich gefruchtet hat, waren die Cell-Broadcast-Sachen. Waren die Sirensignale, die gefunden wurden, mal abgesehen von denen, die immer sagen, ich habe das gar nicht gehört. Na, manche sind halt auch nicht gut wahrnehmbar, aber Internetseiten wurden auch genutzt, habe ich mal hier gerade gesehen, wusste ich gar nicht. Aber klar, es gibt ja mittlerweile die Meldungen auch über Webseiten, die man machen kann. Oder eben auch die persönliche Mitteilung. Darüber haben sich auch einige gefreut und gesagt, ja, sowas wurde auch gemacht. Ich wurde angerufen. Ne? Oma, Opa wurden angerufen. Oder eben die Kinder auch mal, geht's euch gut? Oder habt ihr das gehört? Also einige haben sich da wirklich mal ein bisschen Gedanken gemacht und dementsprechend appellieren wir jetzt auch darauf, euch mal ein bisschen zu informieren, wenn ihr damit noch gar nicht so in Kontakt gekommen seid. Was ist Katastrophenschutz? Ne? Wie funktioniert das? Kann ich da vielleicht sogar mitmachen? Also das Ehrenamt unterstützen ist wirklich eine feine Sache. Keine Sorge, man muss sich nicht immer jede Woche oder 3, 4, 5 Mal die Woche treffen. Die meisten machen das auch.
Man muss sich ja nicht mit Patienten beschäftigen. Nee, wenn man sagt, ich will nur kochen, dann macht man eine Verpflegung. Anführungsstrichen. Wenn man sagt, ich will nur was mit Hunden machen, dann geht man in die Rettungshundestaffel. Genau. Also insofern, da kann man sich austoben.
Richtig, oder wenn man computeraffin ist, ne, gibt es das sogenannte Kreisauskunftsbüro, das KAB. Es ist einfach nur, um Daten zu ermitteln, um Leute zu erfassen und so weiter. Ne? Hunderettungsstelle, du hast schon gesagt, psychosoziale Notfallversorgung, auch eine schöne Sache. Wenn du gut mit Menschen kannst, gut mit umgehen kannst, die sind auch mit dabei. Na, also für viele was da. Ich bin immer wieder erstaunt, wie unsere Köchinnen und Verpflegungstrupps da für teilweise 800 Mann irgendwas da zusammenbrauen und kochen. Ja, was wir zu Hause auf dem Essentisch nur für 1, 2, 3, 4, 5 Leute machen, machen die da mit riesen Kochlöffeln und das sogar noch sehr gut. Teilweise bei Bränden rücken sie dann auch aus und sind dann für die Feuerwehrleute dann eben auch da und die Einsatzkräfte. Also gibt vieles zu sehen. sehen, könnt ihr euch auf jeden Fall informieren und macht Tiere Spaß, da auch mal zu sein. Gibt auch manchmal Wettkampfgruppen, es gibt auch Wettkämpfe dafür, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wo man das Ganze auch mal ein bisschen trainiert und testet, wie schnell kriegt man so ein Zelt aufgebaut, jetzt nicht so ein Luftzelt, ja, gibt ja auch noch Stangenzelte. Bei uns war, glaube ich, die beste Zeit mal 12 Minuten mit Elektrik und allem drum und dran. Das ist schon cool. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Also da mitmachen, Ehrenamt unterstützen und wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir den einen oder anderen dadurch ein bisschen aufgerufen haben. Und ja, die Umstände, wird sich den Katastrophenschutz noch weiter verbessern? Da wollen wir mal optimistisch sein, ne? Dass man durch die ja, ein, zwei Großkatastrophen jetzt gelernt hat. Ne? Das Ganze. Auf jeden Fall. Und international gibt es natürlich auch Katastrophenschutz. Das wird jetzt aber auch wieder zu weit führen. Also wir helfen natürlich auch. Und das seht ihr immer, sobald die Flutkatastrophe in Haiti gewesen ist, ne, haben wir Einheiten rausgeschickt. Ich weiß zum Beispiel, das Rote Kreuz hat Riesenlager in Berlin. Die kann man übrigens auch mal besichtigen gehen. Also wenn ihr irgendwo mal in Berlin mit eurer Einheit seid, fragt doch mal an. Die zeigen einem da auch coole Sachen, was man zum Beispiel da für Möglichkeiten hat, Wasseraufbereitung und so weiter. Also Katastrophenschutz ist mittlerweile international auch sehr gut gewachsen. Und Deutschland ist da auch gut mit dabei, was Katastrophenhilfe angeht. So. Mensch, so ein bisschen schnell drüber gedröselt und reingeguckt in NRW.
Im Turbodurchgang.
Ist auch immer schwierig innerhalb
von einer Stunde. Aber wir kriegen von keinem Ärger, weil wir irgendwen oder irgendwas vergessen haben.
Ja, aber es wird immer so sein. Irgendeiner fühlt sich da immer so ein bisschen, naja, ne? Du weißt ja, was sie so schreiben. Hier schreiben ja auch immer wieder einige E-Mails, das war falsch oder das ist nicht ganz so überall. Und ich habe zum Beispiel letztens irgendwie einen Post gemacht bezüglich 90% der Einsätze sind meistens nur Bagatelle oder sowas. Und er sagte, nein, das habe ich noch nie erlebt. Also, und es war nicht
Herr Dahmen?
Genau, es war nicht Herr Dahmen, es war mal jemand anderes. Und er hat gesagt, ja, nee, also das weiß ich nicht. Also ich habe das nie so. Und wenn du dann mit deinem Patienten so umgehst und meinst, das kommt meistens auch vom Retter. Ne? Wenn der Retter das schon so falsch bewertet und da einmal so rangeht, ja, dann können da nur 90% rauskommen.
Pff. Ja, da gibt es halt verschiedene Lager. Ne? Liegt immer im Auge des Betrachters. Aber, apropos Janosch Dahmen, es ist jetzt endlich soweit. Wir haben einen Termin oder habe ich heute mit dem telefoniert oder gestern? Ich habe jetzt auf jeden Fall die Woche mit seinem Büro telefoniert und in 4 Wochen kommt wohl auch die Stellungnahme in die Regierungskommission zum Rettungsdienstgesetz, das ja geändert werden soll oder zu einer Änderung im Rettungsdienst und beziehungsweise die Empfehlung der Regierungskommission und dann kann man ja auch darüber sprechen und nach der Sommerpause werden wir dann mal mit einem Bundestagsabgeordneten über das ganze Thema sprechen, darauf kann man sich also freuen, aber jetzt blüht uns ja erstmal die Sommerpause.
Genau.
Und zwar bis, ich gucke rein.
Ja, ich muss auch mal kurz gucken, aber 4 Wochen, das ist ja jetzt quasi dann
10. September.
10. September sind wir wieder mit dabei. So lange müsst ihr es ohne uns aushalten, also für die zumindest, die aktuell dabei sind. Ne? Ihr könnt euch ja vielleicht nochmal Folge 19 angucken, nochmal aufs Gemüt führen lassen und da mal zuhören, was da die einzelnen Kräfte schon über den Katastrophenschutz geredet haben, nicht nur über die einzelnen Einsatzgeschichten. Da wurde ja auch viel gemeckert. Ne, aber auch Positives erzählt. Und lasst es euch gut gehen. Wir nutzen den August ein bisschen, um Gedanken zu fassen. Du fliegst ja in den Urlaub. Ich war ja schon quasi im Urlaub. Werde das aber auch mal ein bisschen nutzen.
Du warst schon.
Ja, genau.
Ich werde fliegen. Ich freue mich jetzt auch. Ich bin ja echt urlaubsreif. Wirklich. Ich bin
auf
echt
urlaubsreif. Ich kann es durchaus verstehen. Und ihr erholt euch auch mal so ein bisschen von unseren Stimmen und guckt mal so ein bisschen rum, was es in der Podcast-Landschaft schon gibt. Aber kommt wieder zurück. Ja, und wir sehen uns dann und hören uns am 13. Wir sind natürlich auf Social Media weiterhin aktiv am 10. September.
Genau.
Dann wieder mit Retterview Folge 112.
Mhm. Yes.
Yes.
Dementsprechend. Wenn das mal kein Schicksal ist.
Ich glaube auch.
Macht in diesem Sinne, macht's gut.
Erhol dich.
Kommt gut durch die Sommerpause. Nehmt euch auch mal ein paar Tage Urlaub und wir hören uns dann danach. Genau.
Bis denn. Tschüss.
Ciao, ciao.
Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint.